in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit werden in den großen KI-Firmen neue KI-Modelle entwickelt. Die Gefahr ist, dass in diesem Konkurrenzrennen über Sicherheitsaspekte halt hinweggegangen wird.
In Deutschland mit der Autoindustrie, aber auch Maschinenbau, auch Chemie, geht es wirklich um diesen Strukturwandel. Die Frage ist, ist China-Schock 2.0 der ausschlaggebende Grund dafür? Einfach nur auf China zu zeigen, ist nicht hilfreich.
Es ist ganz entscheidend, dass es ein geordnetes, rechtsstaatliches Verfahren gibt, wie zwischen Polizei und Nachrichtendiensten Informationen weitergegeben werden können. Weil wir ja mit Geheimpolizeien in Deutschland schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Heute mit diesen Interviews. Der Blätterredakteur Ferdinand Murgenthaler zum Thema künstliche Intelligenz. KI-Agenten sind zuletzt mehrfach aus ihren Testumgebungen ausgebrochen und haben fremde Server angegriffen. Lässt sich die Entwicklung der KI überhaupt noch kontrollieren und regulieren? Die politische Ökonomin Merle Groneweg über den China-Schock 2.0. Die europäische Industrie befürchtet, von der chinesischen Konkurrenz überrollt zu werden. Doch ist China alleine schuld oder sind viele Probleme der deutschen Industrie hausgemacht? Der Sicherheitsexperte und Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz über die geplante Reform von BND und Verfassungsschutz. Angesichts von Cyber- und Drohnenangriffen sollen die Nachrichtendienste gestärkt werden. Aber wie weit darf das gehen, ohne Grundrechte zu verletzen? Ich bin Karin Gothe und ich freue mich, dass bei dieser Podcast-Episode die Blätter-Geschäftsführerin und Redakteurin Annette Mengel und der Blätter-Redakteur Ferdinand Murgenthaler mitmachen. Hallo ihr beiden.
Hallo Karin.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, heute geht es ja ums Septemberheft, das schon vor uns liegt, in schönem Lila. Drei Autoren sind gleich im Interview zu hören, aber das ist natürlich wie immer nur ein kleiner Ausschnitt. Welche Artikel könnt ihr beide denn dieses Mal empfehlen?
Also ich möchte empfehlen einen Artikel über Indien, über die sogenannten Kakerlaken-Proteste. Und ich finde, der Autorin Britta Petersen gelingt es sehr gut, nicht nur die Proteste zu beschreiben, die für Indien besonders sind, weil sie auch erfolgreich waren, insofern als der Bildungsminister zurücktreten musste, sondern sie schafft es auch sehr präzise, die ökonomischen Hintergründe und sehr anschaulich zu beschreiben, die diese Proteste ausgelöst haben. Deswegen meine Empfehlung, Kakerlaken-Proteste, Indiens zerbrochener Gesellschaftsvertrag von Britta Petersen.
Ja, und ich möchte einen Text von Christa Wichterich euch nahelegen, nämlich Der Falschbahn, die Moral von Markt und Macht. Und es hätte ja schon wirklich viele Gründe gegeben, weshalb Jens Spahn hätte zurücktreten müssen, Maskenskandale und so weiter, sein komischer Hauskauf, undurchsichtig. Und nun ist er tatsächlich vorerst gefallen. Der innerparteiliche Druck und der auch aus den Kirchen war irgendwann dann doch zu groß, nachdem er verkündet hatte, dass er mit seinem Mann über eine Leihmutter ein Kind bekommen hat. Die Leihmutter hat das Kind bekommen natürlich und sie haben dafür eine sechsstellige Summe bezahlt in Kalifornien an einer Agentur. Die Frau, die das Kind ausgetragen hat, hat davon nur ganz wenig bekommen. Und die Empörung darüber war vor allem deswegen so groß, weil die CDU in der Frage von Reproduktionsmedizin ja aus dem christlichen Weltbild heraus eine sehr konservative Position hat. Und noch im Februar, und da muss das Kind schon im Bauch der austragenden Frau gewesen sein, hat die CDU noch mal bekräftigt, dass sie gegen Leihmutterschaft ist. Und Jens Spahn hat damals das auch noch deutlich mitgetragen. Und Christa Wichterich beleuchtet die ganze Reproduktionsmedizin, beobachtet sie schon seit langer Zeit und macht jetzt in diesem Text, geht sie weit über den Fall Spahn hinaus und wirft einfach einen Blick darauf, wie funktioniert das ganze Geschäft, wie sind da Frauen von betroffen und welches Nord-Süd-Gefälle gibt es da auch. Und das ist ein Thema, was eindeutig mehr Beachtung braucht und deswegen mein Tipp, Christa Wichterich im neuen Heft.
Super, danke. Ich habe mit großem Interesse den Artikel von Nima Mina gelesen über die aktuelle Situation im Iran. Wir haben ja alle wahrscheinlich noch die Aufstände der Opposition und diese schlimmen, darauf folgenden Massaker vom Januar in Erinnerung. Nun hat das Regime scheinbar seine Autorität wiederhergestellt und auch der Krieg gegen die USA scheint dem Regime zu nützen, aber es sieht doch im Inneren anders aus. Die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner wünscht sich, endlich das Mullah-Regime loszuwerden. Darum ist es ganz wichtig, dass wir genau hinschauen und die Menschen im Iran nicht vergessen. Mein Lesetipp, Nima Mina, der Iran und der Krieg, die hartnäckige Herrschaft der alten Garde.
Sehr gut. Und wenn ihr die Blätter noch nicht im Abo habt, haben wir dieses Jahr aus Anlass unseres 70-jährigen Jubiläums ein besonderes Angebot für nur 79 Euro für Studierende und für 99 für alle anderen. Gibt es die Blätter im Jahresabo online und im Print. Bestellt uns auf blätter.de.
Du hast gerade gesagt, Jubiläumsabo.
Ja, man kann ja sagen, wir feiern eben das 70-Jährige diesmal. Und am 3. Oktober haben wir dazu auch eine Veranstaltung mit den neuen Herausgebern und Herausgeberinnen Steffen Mau, Oliver Nachtwey, Nicole Deitelhoff und Christina Morina. Darüber werdet ihr auch dann im übernächsten Heft lesen. Aber man muss mal sagen, wir sind sehr froh über die vielen tollen neuen Herausgeberinnen, die wir gewonnen haben in diesem Jahr, aber natürlich vor allem über die Abonnentinnen und Abonnenten, die auch diesen Podcast möglich machen.
Ganz genau. Super, dann geht es jetzt weiter mit den Interviews und wir hören uns gleich nochmal und können darüber sprechen, was alles noch ansteht in diesem Herbst. Über die künstliche Intelligenz habe ich hier im Podcast schon ein paar Mal mit dem Blätterredakteur Ferdinand Mogenthaler gesprochen. Beim ersten Mal ging es noch darum, wie sie überhaupt funktioniert. Aber auch schon, obwohl eines Tages eine unkontrollierbare Superintelligenz entstehen kann. Und heute, 3 Jahre später, erleben wir, dass sogenannte KI-Agenten aus ihrer gesicherten Testumgebung ausgebrochen sind und fremde Server angegriffen haben. KI außer Kontrolle, heißt dein Text, lieber Ferdinand. Du hast daran ein Fragezeichen gesetzt. Aber was weiß man denn inzwischen über diesen Ausbruch? Waren diese Agenten wirklich außer Kontrolle? Haben sie tatsächlich selbstständig gehandelt?
Ja, Karin, es ist spannend, mit dir nochmal drüber zu sprechen, weil doch viele von den Voraussagen ja eingetroffen sind. Das ist jetzt noch keine Superintelligenz, die allgemein außer Kontrolle geraten ist, aber diese KI-Agenten sind in dem Test außer Kontrolle tatsächlich ausgebrochen. OpenAI, die den Test veranstaltet haben, die haben ja eine ganze Zeit lang nicht gemerkt, dass ihre Software einen anderen Server, nämlich von Hugging Face, einer anderen Firma, angegriffen haben. Die haben diesen Cyberangriff gemeldet und erst Tage später hat dann OpenAI zugegeben, oh, das waren unsere KI-Agenten. Das ist, glaube ich, schon dramatisch. Manche denken, das sei ja nur ein PR-Gag, das glaube ich nicht.
Und man weiß ja inzwischen auch immer mehr darüber. Die Agenten haben sich offenbar auch miteinander vernetzt, um ihr Ziel zu erreichen.
Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Verständnis von KI, dass es eben Sachen macht, die nicht geplant sind. Das ist das wirklich Neue und deswegen brauchen wir auch Zeit, um uns damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie wir das unter Kontrolle bekommen. Jetzt wir im Großen als Menschheit, aber es sind natürlich auch die Firmen und die Staaten, in denen die agieren, verantwortlich. Also wie man die wirklich unter Kontrolle kriegt, ist noch eine Frage, weil es eben eine neue Technologie ist, die nicht deterministisch funktioniert wie andere Technologien. Aber deine Frage war ja, was ist wirklich passiert? Es gab inzwischen eine Präsentation von Leuten aus OpenAI, die konnten diese ganzen Chat-Protokolle, also die Nachrichten, die sich die verschiedenen KI-Agenten untereinander geschrieben haben, auswerten. Und da merkt man halt, wie die ihr Ziel im Auge, die hatten ja ein Testziel und wollten quasi die Lösung stehlen und sie waren wohl dann auch erfolgreich. Sie haben die Lösung dann auf dem anderen Server gestohlen und sie haben sich aber verabredet und haben dafür Tricks genutzt. Der ganze Test lief über viele Wochen und dann wurde eine Möglichkeit ausgeschaltet sozusagen, dass die KI-Agenten benutzt haben, dann haben sie eine andere Möglichkeit gefunden und sind dann eben schließlich ausgebrochen und haben sozusagen im offenen Internet eben ihren Angriff auf Hugging Face gestartet.
Du nennst sie auch Söldnertruppe, ne?
Also der Söldnertruppe stammt nicht von mir, sondern vom Atlantic-Journalist. Aber klar, wir haben natürlich auch Probleme, dafür Analogien zu finden. Wir finden dann menschliche Analogien, weil natürlich diese Agenten menschlicher Intelligenz nachgeformt sind, trainiert an menschlichen Daten. Aber wie sie genau funktionieren, ist natürlich was anderes. Und das ist eher eine fremde Intelligenz, müsste man vielleicht sagen, Alien Intelligence, um nicht drauf reinzufallen, zu denken, wir wissen schon, wie das funktioniert oder gleich zu denken, ja, das ist halt menschlich. Also die müssen kein Bewusstsein haben, um solche Aktionen durchzuführen.
Aber das heißt, wir brauchen noch den Menschen. Noch ist der Mensch da, der den Befehl gibt, den diese Söldner, wie du sie nennst, dann ausführen? Ich sehe, du zweifelst.
Ja, also natürlich ist im Moment der Mensch dann der entscheidende Faktor. Denen wurde ja eine Testaufgabe gegeben. Sie haben sich jetzt nicht im eigenen Willen das Ziel gesetzt, ach, wir machen was ganz was anderes und überfallen mal eine andere Firma, jetzt mal bildlich gesprochen, sondern sie haben schon das Ziel, das ihnen Menschen gegeben haben, verfolgt, aber dabei die Regeln, die der Mensch gegeben hat, übertreten. Also in diesen Chatprotokollen sagen auch KI-Agenten untereinander, ah, eigentlich ist es doch nicht so gedacht, dass wir jetzt hier rausgehen. Aber dann sagen wir, ja, aber also andere Agenten machen das ja schon, dann müssen wir auch weitermachen. Also das ist deswegen auch so ein schönes Beispiel, weil so funktioniert auch die Konkurrenz im Großen zwischen den großen KI-Firmen, sowohl zwischen Anthropic und OpenAI zum Beispiel in den USA, aber auch insgesamt zwischen den US-Firmen und den chinesischen Firmen. In einer wahnsinnigen Geschwindigkeit werden da neue KI-Modelle entwickelt. Und die naheliegende Gefahr, und das sieht man auch bei den Tests, ist, dass in diesem Konkurrenzrennen über Sicherheitsaspekte halt hinweggegangen wird.
Ja, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die einfach viel, viel schneller geht, als wir das ahnen konnten,
also
wahrscheinlich.
Die größte Problem im Moment ist die Geschwindigkeit. Ja. Also die Entwickler selber wissen ja nicht, wie die Sachen funktionieren. Aber sie wollen natürlich immer das nächste und bessere Modell auf den Markt kriegen. Es ist ja ein Milliardenmarkt und tatsächlich geben schon viele Firmen Geld für KI aus. Also es ist nicht so, dass das alles nur eine Blase ist, die platzt und dann ist die KI weg. Es kann wirtschaftlich eine Blase platzen, das heißt aber nicht, dass die Technologie weg sein wird.
Und du forderst es ja auch ziemlich deutlich, Entschleunigung, Regulierung. Du bist nicht der Einzige, auch die KI-Firmen selber. Also auch Sam Altman hat gesagt, er würde doch irgendwie dafür plädieren, dass da ein bisschen mehr Regulierung ist. Nur, wie soll das funktionieren? Warum soll eine Branche denn bewusst selbst langsamer werden, wo es doch darum geht, da die Nase vorn zu haben?
Also erstens wäre natürlich dann die Rolle für die Regierungen. Zweitens denke ich, dass in den Firmen schon auch Leute sitzen, denen das auch unheimlich wird, diese Art der Konkurrenz und wahnsinnig schnellen Entwicklung. Aber im Moment stehen sie halt unter dem Druck, gleichzeitig doch immer die Nase vorn zu haben. Es wird dann gerechtfertigt damit, dass sozusagen die Guten natürlich zuerst die KI haben müssen, um sich dann gegen die bösen Anwendungen zu wehren. Aber in dieser Logik wird natürlich alles immer nur schneller. Also man könnte sich natürlich schon vorstellen, dass es internationale Vereinbarungen gibt zwischen China und USA vor allem, weil da werden die KI-Modelle entwickelt, die im Moment die Nase vorn haben. Und dass es jetzt, nachdem ich meinen Artikel geschrieben habe, Bill Gates zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte ja durchaus ein Monitoring, also eine Beobachtung dessen, was die KI-Modelle auch tatsächlich machen, installieren von staatlicher Seite. Also es gäbe natürlich Ideen und Möglichkeiten, erstens zu entschleunigen, zweitens zu überwachen. Aber wie das genau funktioniert, ist natürlich schwierig, aber natürlich machbar. Man muss halt da die Energie auch reinstecken. Die Trump-Regierung hat ja erstmal alle Regulierungen abgeschafft, die es schon gab unter Biden. Und jetzt merkt sie, oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so eine gute Idee, weil das Waffenproduktion wird ja auch reguliert. Oder auch die Zulassung von Medikamenten. Man könnte sich ja schon durchaus vorstellen, dass es Zulassungsstellen gibt, bevor eine KI eingesetzt werden darf.
Aber es wirkt doch so ein bisschen wie so ein Wettlauf gegen die Zeit, weil natürlich auch die Entwicklung viel schneller ist als irgendeine Gesetzgebung, die einfach hinterherhinkt. Aber du hast gerade angesprochen, USA, China. Die treffen sich ja jetzt auch im September, glaube ich, nochmal, Xi und Trump. Und soll das möglicherweise auch ein Thema werden? Hast du da Hoffnung?
Beim letzten Treffen wurde schon gesagt, sie würden sich da koordinieren. Naja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, um es so blöd zu sagen. Nö, ich glaube, dass die ja schon auch ein Interesse daran haben, dass es nicht außer Kontrolle gerät. Nur gleichzeitig sind sie eben von der Konkurrenz getrieben, dass jeder die bessere haben will. Die KI wird ja auch bewusst als Waffe eingesetzt. Nicht nur aus Versehen brechen KI-Agenten aus, sondern man muss sich vorstellen, dass das auch jetzt schon für Cyberattacken benutzt wird. Also Taiwan hat im August eine Cyberattacke gemeldet, die offensichtlich durch so KI-Agenten ausgeführt wurde. Und wir wissen nicht, wie weit das schon verbreitet ist, in der Spionage zum Beispiel. Deswegen ist das Kunststück hinzukriegen, wie können Konkurrenten um geopolitische Macht, um wirtschaftliche Macht dazu gebracht werden, dass sie sich doch koordinieren, um eine gewisse Sicherheit herzustellen.
Du bringst ja auch in deinem Text das Beispiel Atomenergie. Also so eine Art rotes Telefon so zwischen USA und China. Und wäre das eine Lösung?
Na, das wäre zumindest ein Schritt. ein wichtiger Schritt, weil man kann sich ja durchaus vorstellen, dass irgendwelche Cyberwaffen losgehen aus Versehen und dann es einen Gegenschlag gibt. Und wenn man dann keinen vertrauensvollen Kommunikationskanal gibt, dann leidet der Rest der Welt darunter. Wir sind ja leider nicht unabhängig davon. Man kann sich auch kaum vorstellen, sich im Moment da völlig abzukoppeln. Es ist ja gerade so, dass überall läuft Software, überall ist Software mit dem Internet verbunden. Und die großen Firmen haben natürlich wieder den Zugang zur neuesten KI, um ihre Software zu testen, ob sie Schwachstellen hat. Und kleinere Firmen oder Verwaltungen haben das nicht.
Das heißt, es fehlt einfach wirklich der Rahmen, wo sich möglicherweise die Beteiligten wirklich auch mal zusammensetzen und sagen, wie regulieren wir das?
Ja, aber nochmal zurück zur Atomenergie. Der Vergleich hinkt natürlich. Die Atombombe konnte sich nicht selber zünden oder so. Es war also einfacher.
Es war auch überschaubarer natürlich.
In gewisser Weise überschaubarer. Aber völlig hilflos, glaube ich, sind wir nicht. Also um große KI-Modelle zu betreiben, braucht man große Rechenzentren. Das heißt, die physische Infrastruktur ist schon da. Also das, wenn ich das richtig verstanden habe, was Bill Gates vorschlägt, ist dann auch eine Kontrolle einzuführen, was läuft auf diesen Rechenzentren, also ein Monitoring, damit man weiß, was passiert. Also das ist natürlich sehr viel komplizierter. Das ist aber kein Argument dafür, es gleich sein zu lassen.
Die Europäer sind ja in diesem Rennen zwischen den verschiedenen KI-Firmen so ein bisschen im Hintertreffen. Aber sie haben zumindest schon sich frühzeitig über Regulierung Gedanken gemacht. Welche Rolle könnte die EU-Gesetzgebung zu dem Thema spielen?
Also ich glaube, vielleicht weniger bei so Cyberrisiken, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, aber bei der ganzen Frage, wie kommuniziert KI, wie wird sie zur Desinformation eingesetzt, da kann diese Gesetzgebung der EU doch eine Rolle spielen, weil die EU ist weiterhin ein großer Markt. Hier wird wahnsinnig viel, ich weiß das wahrscheinlich von deinen Kindern oder von Bekannten oder Studenten, fast alle benutzen ja längst KI, auch wenn es ihnen unheimlich ist. Auf jeden Fall, das zu regulieren, das würde auch internationale Standards setzen. Und das fängt ja jetzt an. ChatGPT wurde jetzt als ein Hochrisiko großer Betreiber von wie soziale Netzwerke eingestuft, weil viele das ja benutzen wie eine Suchmaschine. Das heißt, auch die müssen Maßnahmen gegen Desinformation ergreifen. Also das ist ein erster Schritt. Insofern ist die EU nicht hilflos. Gleichzeitig haben natürlich jetzt auch Leute gemerkt, dass es Risiken gibt. Und deswegen wurde gestern, glaube ich, das KI-Sicherheitsinstitut, das Deutsche, eröffnet. Und sowas wie das Sicherheitsinstitut in Großbritannien, das eben auch diese KI-Agenten untersucht hat. Also natürlich kann man da was tun, aber diese wahnsinnige Geschwindigkeit, in der die Entwicklung abläuft, die ist das Erschreckende vor allem.
Und das ist natürlich auch wirklich schwer einzufangen. Also vor allem, weil das ja von selbst sozusagen sich perpetuiert. Und
naja, das ist ja das, wovor KI-Forscher oder auch Leute, die in der KI-Industrie arbeiten, warnen, dass sich das nochmal beschleunigen könnte, wenn KI vermehrt zum Training von KI eingesetzt wird. Und schon bei den Tests, wo die KI-Agenten ausgebrochen sind oder eingebrochen bei einer anderen Firma, wenn man so will, war es so, dass die Überwachung durch Menschen kaum mehr möglich war, sondern das muss man dann wieder anderer Software, anderen KI-Agenten quasi überlassen. Und was dann passiert, ist einfach nicht ganz klar. Es ist klar, wir sind in einer Ära, wo KI eine große Rolle spielt für alle möglichen Felder. Und wir haben nicht im Moment die Mittel, um das einzuhegen, sondern es ist ein unkontrolliertes Experiment mit der Menschheit.
Das ist ein super Schlusswort, aber ich wollte jetzt am Ende eine Frage stellen. Was bedeutet das für uns, die KI im Alltag nutzen? Sollten wir da vorsichtiger sein?
Also vorsichtig sollte man sein,
sowieso.
Nicht nur, weil die KI immer besser wird, Fragen zu beantworten, aber auch gut darin ist, Falschinformationen plausibel zu verpacken. Also schaut euch an, auf welche menschlichen Quellen das denn beruht, was die KI da sagt, soweit es möglich ist. Und ganz praktisch ist natürlich die Gefahr von Cyberangriffen größer geworden. Also Phishing-E-Mails und so weiter sind perfekt, da können massenhaft versendet werden. Dies ist ja auch wahnsinnig angestiegen.
Also weiterhin wachsam sein.
Ja, und mal die die elektronischen Geräte auch zwischendrin abschalten.
Ah, gute Idee. Danke, Ferdinand. Super, dass du gekommen bist. Danke für den spannenden Artikel.
Danke für das Gespräch und wir kommen sicher auf das Thema zurück.
Ich glaube, wir bleiben dran. Ein Schreckgespenst geht seit einiger Zeit um bei europäischen Industrieunternehmen. Und das zeigt sich inzwischen auch in Deutschland sehr deutlich. Der China-Schock 2.0. Das ist die Angst, dass die Volksrepublik China mit ihrer Wirtschaftsexpansion nach und nach die einheimische Wirtschaft zerstört. Über diese Angst und die Hintergründe hat Merle Groneweg in ihren Blättern geschrieben. Die politische Ökonomin und China-Wissenschaftlerin forscht in Bremen zu Chinas Rolle bei den grünen Technologien. Hallo Merle. Schön, dass du in den Podcast kommen konntest.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir fangen gleich mal an mit dem Wort China-Schock 2.0. Das klingt ja so ein bisschen reißerisch und auf jeden Fall auch beängstigend. Was steckt da konkret hinter? Kannst du das kurz erklären?
Also der China-Schock 2.0 ist ein Begriff, der sich zurückführen lässt auf den ersten China-Schock. Der hieß damals natürlich nicht der erste China-Schock oder China-Schock 1.0, sondern war der sogenannte China-Schock, der eben später von einigen US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern als solcher bezeichnet wurde. Und es ging damals vor allen Dingen eigentlich um den Niedergang oder zumindest den Rückgang der Schwerindustrie und des verarbeitenden Gewerbes in den USA. Klassischerweise im sogenannten Rust Belt. Dort kann man wirklich sagen, es gab in bestimmten regionalen Clustern, wo spezifische Industrien angesiedelt waren, nicht nur jetzt Metalle, sondern beispielsweise auch die Möbelindustrie, wirklich massive Jobverluste, die auf Chinas Exporte in die USA zurückzuführen sind. Und zwar jene Exporte, die nach Chinas Beitritt 2001 in die Welthandelsorganisation zugenommen haben. Das, woher der Begriff kommt. Und jetzt, seit ein paar Jahren, findet sich der China-Schock 2.0 in der Debatte und viel stärker aber in Deutschland als in anderen Ländern. Und man beobachtet aktuell vor allen Dingen in Deutschland, das ging so im November vor anderthalb Jahren los und hat jetzt so dieses Jahr im Frühsommer vielleicht den Höhepunkt erreicht, eine große Debatte darum, China-Schock 2.0, wie du eben gesagt hast, es kommen wahnsinnig viele Exporte hierhin. Und die Frage ist, was bedeutet das für die deutschen Industrien?
Kannst du sagen, warum Deutschland von dem China-Schock, von dem ersten, verschont geblieben ist?
Na, ich denke, Deutschland ist verschont geblieben, in Anführungszeichen insofern, als dass Deutschlands führende Industrien bekanntermaßen Autobau, Maschinenbau sind, auch Chemieindustrie, und die jetzt nicht so stark betroffen waren von den Gütern, die China damals exportiert hat. Da ging es ja viel eher um Elektronik oder eben Textil oder Möbel. Das galten so
als einfache Exportartikel,
genau.
Auch, ne?
Genau, einfachere, das waren die sogenannten drei Exportschlager Chinas und das hat sich total verändert. Also seit einigen Jahren sind die drei Exportschlager eben die sogenannten neuen drei und das sind E-Autos, Batterien und auch Solarpaneele.
Und das trifft dann tatsächlich auch das Herz der deutschen Wirtschaft.
Genau, und es ist so, dass natürlich die deutschen Unternehmen wahnsinnig expandieren konnten auf dem chinesischen Markt. Der Maschinenbau, der konnte diese ganzen Maschinen bauen für chinesische Unternehmen auch, die dann groß geworden sind. Und jetzt langsam gibt es eben chinesische Maschinenbauer, die nicht nur gleich gut sind, sondern dann zweitens auch meistens etwas günstiger. Mhm. Und das sehen wir bei Autos natürlich genauso und allen voran auf dem E-Automarkt, wo man sagen muss, in China selbst, im relevantesten Automarkt, spielen deutsche Hersteller zwar noch bei Verbrennern eine Rolle, aber bei E-Autos fast gar nicht mehr.
Und die Zahl der Verbrenner nimmt natürlich auch dort an.
Genau.
Aber du hast es ja gerade gesagt, also der Wettbewerb, vorher konnte Deutschland davon noch profitieren, weil sie die besseren oder interessanteren Autos damals herstellten. Wenn wir jetzt über den Wettbewerb reden, dann kann man natürlich sagen, okay, die chinesischen Unternehmen sind einfach billiger und machen bessere Angebote, aber spielen dann eigentlich alle nach den gleichen Regeln? Weil deutsche Unternehmen beschweren sich ja auch, dass da irgendwie doch auch mit falschen Karten gespielt wird oder dass da der chinesische Staat dahinter steht.
Das stimmt. Und ich würde natürlich sagen, als politische Ökonomin ist mein Bild davon etwas komplexer. Weil ich einerseits sagen würde, dieses liberale Bild des fairen Marktes, ja, in dem die sogenannte unsichtbare Hand jetzt irgendwie die Preise reguliert, daran glaube ich nicht so ganz. Ich würde sagen, dass das ein Konstrukt ist. Und da drin gibt es aber natürlich trotzdem, sagen wir mal, sowohl China als auch Deutschland, natürlich die EU, sind kapitalistische Gesellschaften. Und ich würde den Fokus dahin legen, dass in China zweifelsohne der Staat eine deutlich größere Rolle spielt als in Deutschland oder das in der EU oder den USA und den meisten anderen kapitalistischen Staaten der Fall ist. Aber ich würde sagen, es ist ein gradueller Unterschied und keiner, wo man sagen kann, das sind 100% unterschiedliche Systeme. Worauf ich hinaus will, ist, natürlich wird in China subventioniert. Natürlich gibt es ein Eingreifen in die Währung und letztendlich in Wechselkurse, aber all das gibt es hier genauso. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sozusagen Chinas großer Wettbewerbsvorteil sich allein darauf zurückführen lässt.
Aha, weil viele Unternehmen sagen ja, da wir werden große Maschinen exportiert und die müssen noch nicht mal die Lieferkosten zahlen, die Kunden und so weiter. Also das heißt, du denkst, die Subvention ist gar nicht so massiv, wie hierzulande behauptet wird?
Na, es gibt die natürlich in Milliardenhöhe, aber ich denke, die Frage ist trotzdem, sind jetzt Subventionen der einzige Faktor für den Erfolg? Und das würde ich verneinen. Und abgesehen davon gibt es hier genauso alle möglichen Subventionen oder andere Formen der Unterstützung, gerade für die Autoindustrie. Wir haben das Dienstwagenprivileg, wir haben die Befreiung der Dieselsteuer. Also es gibt ja viele Formen, wie hierzulande Industrien gefördert werden. Und ich zitiere da ganz gerne den bekannten Wirtschaftshistoriker Adam Tuse. Der hat jetzt an unterschiedlichster Stelle unter anderem der Financial Times aufgeschrieben, naja, also wenn jetzt wir in Anführungszeichen in den USA oder in der EU, in Deutschland es geschafft hätten, so tolle grüne Technologien hochzurüsten und Industrien, dann würden wir uns auf die Schulter klopfen. Dann würden wir sagen, wie toll, dass der europäische Green Deal geklappt hat oder der Inflation Reduction Act unter Biden. Und bei China schimpfen wir und sagen, Mensch, jetzt haben die irgendwie das geschafft, dass Solarpaneele und E-Autos und Batterien so erschwinglich sind. Und vielleicht noch ein Satz. Ich würde sagen, ein wahnsinniger Grund, der unterschätzt ist, warum chinesische Unternehmen so wettbewerbsfähig sind, liegt eben in der Größe des chinesischen Binnenmarktes. Da gibt es einen massiven Wettbewerbsdruck, auch unter den Unternehmen. Die gehen alle irgendwann auch im Wettbewerb miteinander pleite. Und es bleiben dann ein paar chinesische relevante große Player übrig. Und das ist natürlich so, dass auch unterstützt von kluger Industriepolitik es eine wahnsinnige Innovationskraft gibt in dem Land, was Forschung und Entwicklung angeht und eben genau dieses Ringen um Technologien, was sind die besten Technologien.
Aber das zeigt doch eigentlich, dass die Chinesen da auch einen Punkt haben, wenn sie sagen, die europäische Wirtschaft ist auch ein bisschen selbst daran schuld, dass sie jetzt so hinterher hinkt. Ne? Die sagen, sie sind zu schwerfällig und haben offenbar auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Absolut. Die chinesische Regierung geht sehr stark an den Gegendiskurs. Sie haben sozusagen einen Gegenbegriff zu China-Schock 2.0, nämlich China Opportunity 2.0. Ja, China-Möglichkeiten 2.0. Man kann auch sich öffnen gegenüber chinesischen Investitionen und dann hier vielleicht im Rahmen von Technologietransfer lernen und Arbeitsplätze kreieren. Und natürlich, also jetzt nach und nach, als der Druck aus Deutschland und der EU diskursiv erhöht wurde und politisch auch Gegenmaßnahmen gegen China immer stärker diskutiert werden, hat die chinesische Regierung gesagt, ja gut, wir stellen mal unsere eigenen Papiere vor und sagen, in Deutschland, ne, also wie hier gerade gearbeitet wird, wie viele Investitionen getroffen werden und so weiter, da müsst ihr mal selber die Hausaufgaben machen. Und ich denke, das ist natürlich in gewisser Hinsicht eine Plattitüde, aber bei der deutschen Autoindustrie gibt es ja nicht ohne Grund Kritik seit vielen Jahren, dass sie den Umstieg auf das E-Auto verpasst haben und stattdessen Dividenden in Milliardenhöhe noch auszahlen an ihre Aktionäre und Geschäfte oder Gewinne erzielen mit dem Verbrenner, solange wie es geht, und aber eigentlich wissen, das ist kein Modell für die Zukunft.
Wir wissen genau um die Bedeutung von VW, ne? Und VW hat lange Jahre eigentlich auch das so ein bisschen negiert, dieses Problem mit China. Und jetzt aber, wo sie merken, dass sie auf dem Markt unterlegen sind, warnen sie vor China, ne?
Ja, absolut. Bei Blume, dem Vorstandsvorsitzenden von VW, sieht man jetzt einen interessanten Kurswechsel, der vor ein paar Jahren noch nicht so absehbar war. Als die EU die Ausgleichszölle verhangen hat auf E-Autos aus China 2024, da war die deutsche Autoindustrie noch dagegen, weil sie Angst hatten vor den Vergeltungsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Was würde passieren? Hätten sie Schwierigkeiten mit dem Marktzugang vor Ort?
Das heißt, solange sie selber exportieren konnten, genau, war es alles nicht so schlimm.
Und exportieren, ich glaube, das darf man nicht überschätzen. Es geht um die Produktion vor Ort. Die deutschen Autohersteller sind natürlich massiv investiert auf dem chinesischen Markt. Sie möchten dort produzieren, und zwar für chinesische Kunden. Das ist das Geschäft, um das es geht. Und natürlich auch teilweise von China dann in andere Nachbarländer noch exportieren. Aber vor allen Dingen geht es um die wahnsinnigen Möglichkeiten auf dem chinesischen Markt. Und dabei eben die Sorge, drohen uns Vergeltungsmaßnahmen. Jetzt ist es aber so, dass meines Wissens eben die Verkaufszahlen von VW bei E-Autos, dem relevanten Geschäft, also 50% der Neuzulassungen in China ungefähr sind schon E-Autos, aber zukünftig werden es mehr. Da spielt VW fast gar keine Rolle mehr auf dem chinesischen Markt. Da geht es um BYD, um XPeng, um andere chinesische Marken wie NIO, die längst sozusagen diesem großen deutschen Konzern den Rang abgelaufen haben. Und jetzt haben sie gesagt, na gut, wir sind zum Beispiel auch für Ausgleichszölle auf Plug-in-Hybride, weil der chinesische E-Autohersteller BYD inzwischen 2/3 der meistverkauften Plug-in-Hybrid-Modelle auf dem europäischen Markt liefert. Und der VW Tiguan Plug-in ist nur noch auf Platz 3.
Es geht ja auch um Zulieferer, ne? Es sind jetzt nicht nur die großen Automarken, die da jetzt kränkeln oder sich Sorgen machen um ihr Modell.
Klar, es ist natürlich in Deutschland mit der Autoindustrie, aber auch Maschinenbau, auch Chemie, geht es wirklich um ganz, ganz viele Branchen in dem verarbeitenden Gewerbe letztendlich. Und Gewerkschaften wie die IG BCE oder auch IG Metall sind natürlich auch massiv zu Recht besorgt um diesen Strukturwandel. Ich glaube, die Frage ist natürlich nur immer wieder, ist China-Schock 2.0, wenn man ihn so nennen mag, der ausschlaggebende Grund dafür? oder liegen die Gründe noch woanders? Und wie kann man dann vor allen Dingen Antworten darauf finden, um das zu beheben? Und ich glaube, einfach nur auf China zu zeigen, ist nicht hilfreich.
Aber es bleibt natürlich genau, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Thema, also wie stark ist denn der Expansionsdrang? Wie gefährlich ist der Expansionsdrang? Also was ist das Ziel von Xi? Wo sieht er China?
Also natürlich, Xi Jinping hat die große Strategie, dass China spätestens 2049, 100 Jahre nach Gründung der Volksrepublik, zu einer der führenden Nationen der Welt gehört. China soll eine Wirtschaftsmacht sein, eine globale Macht, auch militärisch betrachtet, und hat dort große Ziele. Aber es ist nicht so, dass es ein dezidiertes Ziel der chinesischen Regierung ist, die Exporte massiv zu fördern. Es ist eher so, dass sie da auch zurückhaltender geworden sind, Exportsteuerrückerstattung beispielsweise zurückfahren. Und auch bei ein paar der Kritikpunkten, die in diesem Diskurs genannt werden, verstehen, langsam werden wir bestimmte Dinge verändern. Das wird seit langem versucht, den Konsum auf dem Binnenmarkt anzukurbeln, damit die chinesischen Unternehmen weniger in den Export drängen. Es wird auch eventuell sozusagen perspektivisch die Währung aufbewertet, aber all das natürlich so, wie die chinesische Regierung das selbst für richtig hält und nicht, wie ihnen andere von außen raten. Denn dieser Moment sozusagen selber über sich bestimmen zu können, der ist sehr tief verankert im Bewusstsein der Kommunistischen Partei Chinas.
Die Frage ist immer trotzdem, wie soll die Politik darauf reagieren? Und da wird jetzt gerungen in Deutschland und da geht es um Interpretationen. Ne? Sind es die Chinesen oder ist es unsere eigene Schuld? Und immer wieder wird eben auch gesagt, wir brauchen Schutzzölle. Und wir sehen ja in den USA, dass das eigentlich überhaupt nicht klappt. Und das weiß man ja aus dem Geschichtsunterricht schon. Aber siehst du, dass das darauf hinauslaufen könnte?
Ja, ich denke schon, dass es vermutlich mehr Zölle geben wird. Es haben ja eben bereits sich leichte Veränderungen abgezeichnet, also die Zölle auf E-Autos, die eingeführt wurden, jetzt wurden zu Juli, das ist jetzt keine sehr kurzfristige Reaktion gewesen, das war schon länger in Debatte vor dem expliziten Begriff China-Schock 2.0, aber beispielsweise die Importkontingente von Stahl reduziert und die Steuern auf das, was darüber hinausgeht, erhöht. Das betrifft dezidiert chinesische Hersteller und es sind eben andere Ausgleichs- und oder Schutzzölle, je nachdem, wie man sie nennt, möchte in der Debatte, hinzu Forderungen nach einem Instrument, das letztendlich der Sektion 301 des US-Handelsgesetzes gleichen würde. Da geht es um ein Instrument, mit dem man letztendlich, wenn man das so machen würde, wie die USA sagen würde, oder hat jemand unfaire Handelspraktiken und wir hauen da jetzt mal einen 100%-Zollsatz drauf, ganz plakativ formuliert. Ich würde das, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Ich finde, dass Zölle gar nicht per se ein schlechtes Instrument sind. Im Gegenteil, wenn man sich wirtschaftliche Entwicklung im Sinne von Wachstum und Schaffung von Industrien anschaut in den letzten Jahrzehnten, dann waren viele Länder erfolgreich, die eben ihre sogenannten Infant Industries, die Kinderindustrien, geschützt haben mit Zöllen. Dazu zählt Japan, Südkorea, Taiwan, aber eben auch China. Es gibt zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaftler Ha-Jun Chang, der sehr berühmte Werke dazu geschrieben hat, unter anderem Kicking Away the Ladder, die Leiter wegkicken, wenn eben diese Zölle weggekickt werden und vielen Ländern der Entwicklungsspielraum genommen wird sozusagen, um ihre Industrien zu entwickeln. Das heißt, ich halte Zölle durchaus für ein mitunter sinnvolles Instrument, aber eben nicht das alleinige. Denn gleichermaßen sollten natürlich Maßnahmen ergriffen werden, um wirklich diese Industrien zu fördern und aufzubauen. Und da habe ich das Gefühl, geschieht viel zu wenig. Nicht zuletzt, weil beispielsweise an Thematiken wie die Schuldenbremse letztlich nicht rangegangen wird. Also wo soll das Geld herkommen, um wirklich sinnvolle Förderungsmaßnahmen zu ergreifen, um diese Industrien hier aufzubauen oder zu stärken?
Und eigentlich haben wir ja auch eine Industrie in Europa, die am Wachsen ist. Also du forschst ja auch zu grünen Technologien. Und da frage ich mich eben auch, also wie soll das eigentlich gehen? Also wie löst Europa dieses Dilemma oder auch Deutschland, dass wir eigentlich für die Energiewende billige chinesische Solarmodule brauchen, Batterien brauchen, die auch in China viel günstiger produziert werden und dabei aber zusehen müssen, dass unsere eigene Industrie dabei den Bach runtergeht?
Also es ist die Dilemmafrage, die total relevant ist, weil letztendlich geht es dabei, verschiedene Interessen abzuwägen. Sicherheitspolitik, man möchte sich vielleicht nicht komplett abhängig machen, nicht nur von China, sondern auch nicht von anderen Staaten, was bestimmte Lieferungen angeht. Energie- bzw. Klimapolitik und dann natürlich Wirtschaftspolitik. Ich glaube persönlich, dass es klug wäre, richtig genau hinzuschauen und zu gucken, wo ist aktuell eigentlich die Möglichkeit, da aufzuholen? Also wo ist das quasi chancenlos? Solar, würde ich sagen, ist ein Beispiel. Ich glaube, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass nochmal im großen Stil europäische Solarhersteller kommen. Bei Windkraft ist das anders. Man könnte noch viel stärker in Windkraft hier investieren, in Wärmepumpenentwicklung beispielsweise. Bei E-Autos und Batterien natürlich genauso. Ich glaube, da ist es so, dass chinesische Unternehmen gerade die Nase vorn haben. Es ist aber auch nicht so, ich würde da gerne auf Felix Lee verweisen, der bei der Süddeutschen Zeitung, dem Geoökonomie-Dossier arbeitet und der das in letzter Zeit immer wieder zu Recht betont hat. Wir müssen auch nicht überall auf Platz 1 sein. Also in diesem Bild von Deutschland hat gar keine Chance mehr und die deutschen Hersteller haben gar keine Chance mehr, da muss man natürlich sagen, ja, sie laufen gerade Gefahr, in Anführungszeichen, auf Rang 2, 3 oder 4 zu sein. Es ist jetzt noch nicht so, dass sozusagen die komplette Deindustrialisierung Deutschlands uns vorbesteht. Gleichzeitig gibt es gravierende Arbeitsplatzverluste, die nicht von der Hand zu streichen sind. Aber am Ende denke ich, es muss irgendwie so einen gesunden Mittelweg geben, aus die eigenen Industrien fördern, da wo es noch irgendwie geht. Aber fördern heißt eben nicht nur Schutzzölle machen oder ihnen Geld geben, sondern es würde beispielsweise auch heißen, naja, ich glaube, so ein sehr schneller Verbrennerausstieg wäre vielleicht das Beste, was der deutschen Autoindustrie gerade passieren kann, weil dann wären sie gezwungen, wirklich auf das Zukunftsmodell umzustellen, statt jetzt irgendwie noch lange mit dem Auslaufmodell Profite machen zu wollen.
Und vielleicht sind dann auch deutsche E-Autos irgendwann mal wieder interessanter. Ne? Ich habe jetzt gerade so, während wir gesprochen haben, nochmal gedacht, dass dieses Wort China-Schock 2.0 eigentlich ja furchtbar ist. Also gerade nach dem, was du jetzt erläutert hast, dass wir quasi die Schuld allein nach China schieben und dass wir auch so ein Bedrohungsszenario aufbauen, das ist in diesem Wort drin. Wie würde man das besser umschreiben?
Ui, ich glaube, da gibt es nicht einen Begriff, aber ich sehe das genauso wie du. Ich habe das Gefühl, man muss vorsichtig sein. Es ist ein sehr simples Narrativ, mit dem Politik gemacht wird und mit dem auch ein bisschen die Verantwortung weggeschoben wird und gesagt wird, oh ja, da gibt es diesen unfairen Player. Und das heißt nicht, dass da sozusagen man sich nicht bestimmte Elemente anschauen muss, aber ich denke, wir könnten diese Fragen genauso gut diskutieren unter positiveren Begriffen wie globale Transformation oder was bedeutet das eigentlich, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise wirtschaften wollen, in der Klima und Arbeitsplatzerhalt ganz vorne steht und andere Fragen etwas im Hintergrund sind. Also ich will jetzt nicht nochmal auf die Dividendenausschüttung zu sprechen kommen, aber das sind schon so ein paar Thematiken, die man immer wieder in den Vordergrund stellen muss und gucken, okay, für wen wird hier eigentlich gewirtschaftet, wer erzielt hier am meisten Profite und warum kann das alles immer noch passieren, während gleichzeitig es heißt, okay, alles geht hier den Bach runter. Das passt nicht so ganz und zu guter Letzt ist natürlich auch nochmal wichtig zu erinnern, als Deutschland an China Stelle war und kurz vor der Finanzkrise Exportweltmeister, da hat das hier auch niemanden so richtig gekratzt, sondern es wurde total gefeiert. Also ich glaube, man muss sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass jetzt irgendwie man nicht anderen immer das vorwerfen kann, was man selber jahrelang gemacht hat und sich auch darüber gefreut hat.
Dankeschön, Merle Groneweg, dass du gekommen bist und danke sehr für den tollen Artikel.
Vielen, vielen Dank.
Die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz den Verfassungsschutz und den BND stärken. Die beiden Nachrichtendienste sollen dann nicht nur wie bisher Informationen sammeln und auswerten, sondern selbst aktiv werden, also zu wirklichen Geheimdiensten werden. Mit weitreichenden Konsequenzen. Ob diese Neuausrichtung wirklich nötig ist, darüber spreche ich jetzt mit dem grünen Sicherheitspolitiker und Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz. Ich sitze hier im Bundestag und freue mich sehr über die Einladung.
Ja, herzlichen Dank und ich freue mich, dass wir über diese spannenden Dinge sprechen können.
Der Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen, ein Hackerangriff auf die Berliner Verwaltung. Deutschland wird ja heute in ganz anderer Form angegriffen und bedroht als früher. Ist es also höchste Zeit, dass wir die Nachrichtendienste reformieren?
Ja, es ist höchste Zeit, es ist überfällig. Wir haben großen Druck, wenn Sie sich die Gesetzesmaterie angucken, ist es ziemlich Kraut und Rüben über die letzten Jahrzehnte gewachsen. Und das zu ordnen, neu zu strukturieren, neue Befugnisse, bessere parlamentarische Kontrolle, all das sind Dinge, die auch mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zusammengenommen diese Reform zwingend machen.
Aber das sind jetzt 300 Seiten, glaube ich, also ein dickes Paket. Die umfassendste Reform seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf bundesdeutscher Seite. Sie sagen, das Ganze schießt über das Ziel hinaus. Welche roten Linien sind denn da überschritten worden?
Also wir trennen ja zwischen dem Bundesnachrichtendienst, der im Ausland tätig ist, und der Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Inland. Sicherlich braucht der Bundesnachrichtendienst im Ausland andere Befugnisse als der Inlandsgeheimdienst, wo wir ja die Polizei haben, die für die Gefahrenabwehr zuständig ist. Und deswegen sehen wir viele Dinge beim BND eigentlich folgerichtig und unterstützen wir auch, während wir bei vielen Dingen, die der Bundesinnenminister hier rein verhandelt hat für das Bundesamt für Verfassungsschutz, die sehen wir kritisch. Unter anderem soll eben der Trennungsgrundsatz, das Trennungsgebot aufgeweicht werden, dass Informationen zwischen der Polizei und den Nachrichtendiensten ungehemmt fließen sollen. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders unserer Verfassung, weil wir ja mit Geheimpolizeien in Deutschland schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Also es das heißt ja auch, es ist ein geschichtsvergessener Entwurf. Sehen Sie das auch so?
Wir sehen das als sehr kritisch und wir glauben vor allen Dingen, dass es großes Chaos stiften wird, wenn jetzt auch noch Nachrichtendienste geheim operierend unterwegs sind, Wohnungen durchsuchen, ohne Gerichtsbeschluss Beweise manipulieren können. Das ist problematisch und das führt eher zu mehr Chaos als zu mehr Sicherheit.
Apropos Chaos, wir haben ja ohnehin auch eine recht chaotische Situation. Wir haben das ja gerade angesprochen durch die verschiedenen Landesverfassungsämter, die ja auch die Informationen möglicherweise dann nicht immer so zeitnah teilen. Und also schafft dieser Entwurf da irgendwie Klarheit oder eine Neustrukturierung oder ist das gar nicht Teil des Ganzen?
Also wir befürchten nicht, für das Teilen der Informationen gibt es ja die gemeinsamen Zentren, die nach unserer Auffassung tatsächlich auch rechtlich ausgestaltet werden müssen. Denn das ist völlig klar, Sicherheitsbehörden dürfen sich nicht künstlich dumm halten müssen gegenseitig. Und vor allen Dingen müssen die Verfassungsschutzämter der Länder mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz gut zusammenarbeiten können. Da hat es in der Vergangenheit massivste Probleme gegeben, hat man gut beim NSU, aber auch bei Anders Amri sehen können.
Also bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zum Beispiel, ne? Da wurde die Information nicht rechtzeitig weitergegeben, oder?
Genau, da gab es Unklarheiten, wer zuständig ist. Und die große Tragik war nachher, dass eben der gefährlichste Gefährder, der in Deutschland aufhältig ist, den schwersten salafistischen Anschlag begehen konnte, der jemals in Deutschland passiert ist. Und das ist natürlich für die Sicherheitsbehörden ein massives Problem. Und insofern sagen wir nicht, da gibt es überhaupt gar keinen Regelungsbedarf oder so. Aber wenn man jetzt eben einfach dem Bundesamt für Verfassungsschutz polizeiliche Befugnisse überträgt, dann führt das in der sehr komplizierten Architektur deutscher Sicherheitsbehörden eben zu mehr Unübersichtlichkeit. Und auch die mangelnde Augenhöhe dann zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz, die diese Befugnisse ja nicht haben, und dem Bundesamt, was dann mit Agenten agiert in Deutschland und in irgendwelche Wohnungen eindringt und so, das sehen wir einfach als problematisch an. Und insofern hat sich hier Dobrindt in ein Verfahren eingeklinkt, das mit Hochdruck gekommen ist, mit hohem Zeitdruck, und hat hier über einen brutalen Hebel einfach Sachen reingeklagt, die uns sicherheitspolitisch nicht weiterhelfen.
Können Sie da vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel nennen? Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Polizei und der Verfassungsschutz mit mehr Befugnissen kollidieren in irgendeiner Form?
Naja, das fängt ja an mit dem Führen von Informanten, von sogenannten V-Personen, die sowohl polizeilich als auch nachrichtendienstlich geführt werden können. Und wir haben schon kein funktionierendes System zu verhindern, dass diese Leute sozusagen doppelt geführt werden oder auch doppelt abkassieren oder Sicherheitsbehörden auch sehr unterschiedliche Dinge erzählen und so. Und wenn Sie jetzt da noch einen Nachrichtendienst reinsetzen, der dann eben nicht nur Informationen sammelt und beobachtet, sondern eben in Wohnungen eindringt, um gegebenenfalls bestimmte Sachen zu verändern, und das alles ohne rechtsstaatliche Kontrolle, ohne einen Anwalt, der Akteneinsicht fordern kann am Ende und so, dann begeben sie sich wirklich in schwierige Gefilde. Und nur um das klarzustellen, wir leben in bewegten Zeiten, und Alexander Dobrindt hat natürlich alle Hände voll zu tun, die Sicherheit dieses Landes auch im Inland besser zu schützen, und dabei hat er auch unsere volle Unterstützung. Aber es ist eben ein fundamentaler Unterschied zum Bundesnachrichtendienst, der eben im Ausland auf diese Möglichkeiten polizeilicher Arbeit, ja, wie das der Bundesinnenminister machen kann, auf die Bundespolizei mit 50.000 Leuten, auf das BKA, die sozusagen Top-Polizeibehörde in Deutschland, auf die kann der BND nicht zurückgreifen. Und deswegen, wenn man dem Befugnisse gibt, ist das eben etwas anderes, als wenn man im Inland einem Geheimdienst solche Befugnisse an die Hand gibt. Das verändert einfach das Verhältnis zwischen Bürger und Staat massiv.
Das heißt, also Kontrolle ist ja das große Schlagwort in dem Fall. Also wenn der Verfassungsschutz mehr Befugnis bekommt, muss man ja auch irgendwie sehen, wie man ihn kontrollieren kann. Und das soll auch reformiert werden. Sind Sie damit zufrieden?
Ja, also wir haben ja ehrlich gesagt noch nicht dieses finale Dokument. Und deswegen, da sind viele Sachen auch noch unklar. Dazu wird es Anhörungen im Deutschen Bundestag geben, da kommen lauter Professores und erzählen Dinge. Also deswegen, da stehen uns die nächsten Monate interessante Diskussionen ins Haus, aber die parlamentarische Kontrolle ist ein Teil dieser Reform. Und da soll ja vor allen Dingen die G10-Kommission aufgelöst werden.
Vielleicht können Sie das kurz nochmal
erläutern. Genau, also es gibt für die individuellen Überwachungsmaßnahmen, die Dienste machen. Da gibt es eine kleine Kommission mit fachlich versierten Leuten, die sich diese Fälle vortragen lassen und die das dann genehmigen, dass das passiert. Aber kein Rechtsanwalt kann da sagen, bitte Akteneinsicht, ich möchte mir das alles angucken. Und diese Befugnis dieser G10-Kommission soll jetzt auf den unabhängigen Kontrollrat übertragen werden.
Das den gibt es schon, ne?
Den gibt es schon. Der macht bisher für den BND, prüft er die Selektoren, die Suchbegriffe, mit denen man da im digitalen Raum unterwegs ist, weil es da nach Snowden einen großen Skandal gab. Und da gibt es ein gerichtsähnliches Gremium. Da sitzen höchstrichterliche Richterinnen und Richter drin, die kontrollieren das. Und die sollen jetzt eben auch diesen Bereich aus der G10-Kommission übertragen bekommen. Und wir sagen, auch weil das Bundesverfassungsgericht das eigentlich in seinen Urteilen so angelegt hat, das kann man schon machen. Dafür muss aber dieser unabhängige Kontrollrat breiter aufgestellt sein, mehr technische Expertise haben.
Bisher sind das nur Juristen.
Das sind nur Juristinnen und Juristen und alle sehr aus einer Kohorte. Und wir wünschen uns da eine gewisse Bandbreite, mit welchem Hintergrund die Leute da hinkommen und wie sie da drauf gucken, damit da eben tatsächlich auch so ein bisschen kritisch gegengebürstet wird, was die Dienste so machen. Denn ich kann nur sagen, aus meiner langjährigen Erfahrung, es ist überall, wo eben staatliche Macht so verdichtet wird wie bei den Geheimdiensten, das ist fehleranfällig. Da ziehen sich irgendwie manchmal so Merkwürdigkeiten rein und dann wird das irgendwie zur Routine und wird dann immer merkwürdiger, was man macht über die Jahre und keiner sagt mehr was. Deswegen, da braucht es kritische Geister, die auch mal eine kritische Gegenfrage stellen und sagen, was ist das überhaupt, was ihr hier tut? So, und wir wünschen uns ein Gremium, das diese Differenziertheit und dieses kritische Gegenbürsten da mitbringt.
Dobrindt hat ja gesagt, er möchte gerne, dass wir auf Augenhöhe mit den anderen Geheimdiensten agieren. Und er hat ja auch explizit gesagt, er möchte aus den Nachrichtendiensten einen richtigen, veritablen Geheimdienst machen. Ist es wirklich so, dass wir unabhängig werden müssen von den USA zum Beispiel, vom CIA?
Also ist es völlig klar, wir können in einigen Bereichen Dinge, die andere längst können, nicht. Und da gibt es tatsächlich Aufholbedarf. Es gibt auch die Erwartung einfach an Deutschland, da gleichzuziehen und mitarbeiten und mithelfen zu können. So, deswegen, ich glaube, das hat eine hohe Legitimation. Ansonsten ist das so, Deutschland ist im Bereich der Sicherheitsbehörden nicht schlecht aufgestellt. Und nur weil das immer wieder gesagt wird, stimmt das nicht. Wir sind international eingeschätzter Partner. Deutsche Dienste finden Sachen raus, teilen die mit befreundeten Diensten. So. Es wird immer schlecht geredet, um dann zu sagen, so bei uns ist immer irgendwie Datenschutz, jetzt müssen wir doch mal hier ran an die Kartoffeln. Und das ist ritualhaftes sich betteln. Davon halte ich eigentlich wenig. Trotzdem glaube ich, um das nochmal klar zu sagen, es gibt ein legitimes Interesse, hier eben besser zu werden und auch mit anderen Diensten gleichzuziehen. Trotzdem, das alles Entscheidende ist natürlich die technische und personelle Ausstattung. Und alle Befugnisse dieser Welt helfen ihnen nicht, wenn sie sozusagen das kleine Einmaleins nicht drauf haben, ja. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was viele nervt, aber wenn sie jahrelang eben nicht erkennen, welche Hintergründe und Zwecke ein Projekt wie Nord Stream hat, obwohl das ziemlich offenkundig da einem begegnet, also dann helfen ihnen auch alle geheimdienstlichen Befugnisse nicht, wenn sie nicht in der Lage sind, einfach die Zeitung, die sie lesen, zu verstehen. Sie brauchen eben gute Leute, einen frischen, wachen Verstand in den Behörden, gute technische Aufklärungsmöglichkeiten, gute Aufstiegsmöglichkeiten in den Behörden, um einen guten Dienst organisiert zu bekommen. Und wenn Dobrindt so tut, als läge das darin, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz jetzt mit Waffe durch Deutschland gehen können, dann ist das einfach grober Unfug.
Letzte Frage. Wir haben ja angefangen mit der Bedrohung, die eben heute auch hybrid mit anderen Mitteln funktioniert. Was wäre, wenn dieses Gesetz jetzt möglicherweise erstmal vor dem Verfassungsgericht landet und sich das alles noch hinzieht? Was wären Dinge, die konkret angegangen werden sollten, um Deutschland besser auf diese Bedrohung vorzubereiten?
Also wir brauchen eine viel engere internationale Kooperation. Deutschland muss sehr viel enger mit befreundeten Diensten zusammenarbeiten können. Und dafür ist es in der Tat auch wichtig, unabhängiger von den USA zu werden. Also aus dieser, wir sind der kleine Bruder und sitzen da am Katzentisch-Haltung rauszukommen. Man wird niemals das komplett ersetzen können. Die USA gibt so viel Geld für den nachrichtendienstlichen Bereich aus. Das ist unvorstellbar, aber man kann deutlich eigenständiger und besser werden. Und dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Dienste untereinander Informationen teilen können. Und dass es ein geordnetes rechtsstaatliches Verfahren gibt, wie zwischen Polizei und Nachrichtendiensten gegebenenfalls Informationen weitergegeben werden können. Da kann man sich aber nicht hinstellen und sagen, wir wollen das Trennungsgebot abschaffen. Das ist einfach verfassungsrechtlich so nicht möglich. Und unsere große Befürchtung ist, dass die Bundesregierung, vor allen Dingen das BMI, eben sagt, komm, wir machen jetzt erstmal ein verfassungswidriges Gesetz. Bis das dann in Karlsruhe vor Gericht ist, gehen wieder 4 Jahre ins Land. Und in der Zeit arbeiten wir damit und schaffen einfach Tatsachen. Und wenn wir dann da eingefangen werden, dann sollen die uns mal auf das absolute Maximum runter minimieren. Nur wir finden eben, man kann so in einem Rechtsstaat nicht Gesetze machen.
Das heißt, und es kommt jetzt auf das Parlament einfach
an. Es kommt jetzt sehr auf das Parlament an, auf diese Vorlage Einfluss zu nehmen, da entscheidende Dinge auch noch zu verändern, um da wirklich ein gutes Gesetz draus zu machen, was unserem Land hilft, dass wir hier unsere Freiheit, unseren Wohlstand, unsere Rechtsstaatlichkeit besser verteidigen können.
Herzlichen Dank, Konstantin von Notz war das.
Sehr gern.
Ja, das war's schon wieder mit dem Podcast, aber natürlich noch nicht mit dem Heft, das voller interessanter Geschichten ist. Ich kann mir vorstellen, der Herbst ist so politisch voll, dass ihr wahrscheinlich Schwierigkeiten hattet, eine Auswahl zu treffen. Wie sieht es denn aus mit den Themen, die uns im darauffolgenden Heft erwarten?
Naja, also da kann man erst mal sagen, stehen an 3 Jahre, 7. Oktober. Und da wird unser Autor Ignaz Slachetta einen Text schreiben über die anstehenden Wahlen in Israel, aber nicht nur in Israel, sondern auch in den palästinensischen Gebieten und diese ganze Situation beleuchten, die ja nach wie vor sehr kompliziert ist und im Westjordanland auch zunehmend die Siedler mit Unterstützung der rechtsextremen Regierung die Palästinenser dort vertreiben und auch im Gazastreifen ist ja nichts gelöst, trotz Waffenstillstand. Also darüber ein Text, dann werfen die Wahlen in den USA ihren Schatten voraus, da werden wir einen Text von Thomas Zimmer haben und wir werden aber auch mal, das möchte ich betonen, von unserem Kollegen Steffen Vogel einen Text haben, der sich anhand von literarischen Texten das Thema Pazifisten im Krieg vornimmt.
Und vieles mehr, natürlich.
Wie immer.
Herzlichen Dank, liebe Annette Mengel, lieber Ferdinand Muggenthaler, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Podcast und allen, die zugehört haben.
Vielen Dank auch von mir.
Herzlichen Dank dir für diesen schönen Podcast.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.